SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Fischer einen schönen guten Morgen. Seit gestern Abend ist der US-Amerikaner Robert Prevost Papst Leo XIV. Er hat einen amerikanischen, aber auch einen peruanischen Pass. Der deutsche Kardinal Marx, der selbst im Konklave gewählt hat, hat dem ZDF gesagt, man dürfe keine Kopie von Papst Franziskus erwarten. Aber die erste Ansprache des neuen Papstes habe ihn sehr erfreut.
Also das erste Wort hat mir sehr gefallen heute. Pace, Frieden. Dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, und zwar nicht nur im politischen Bereich. Ein Papst ist ja kein Politiker zunächst, ist ein geistlicher Mensch. Und da deutlich zu machen, Friede, das heißt, dass Menschen sich überhaupt begegnen, auf Augenhöhe, tolerant sind, im Dialog sind, sich verstehen wollen. Das ist die Grundvoraussetzung für die eine Welt. Wenn wir das verlieren in der Zeit der Polarisierung, dann ist das schrecklich.
Politiker aus der ganzen Welt haben Papst Leo mittlerweile zu seiner Wahl gratuliert. Bundeskanzler Merz betonte, die Menschen in Deutschland blickten mit Zuversicht und positiver Erwartung auf seine Amtszeit. Bundespräsident Steinmeier hob die Bedeutung des Papstamtes in Zeiten von Unfrieden und tiefgreifenden globalen Herausforderungen hervor. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und EU-Ratspräsident Costa schrieben in einem gemeinsamen Statement, sie seien zuversichtlich, dass der neue Papst seine Stimme auf der Weltbühne nutzen werde, um Frieden und Versöhnung zu fördern. Weitere Reaktionen fasst jetzt Moritz Gleis zusammen.
Auch der französische Präsident Macron schrieb, er hoffe, dass der neue Pontifex Frieden und Hoffnung bringe. Der polnische Präsident Duda sagte, seine Regierung sei bereit, das enge Band zwischen seinem Land und der katholischen Kirche weiter zu stärken. Auch der israelische Präsident Herzog rief zu einer Stärkung der Freundschaft zwischen Christen und Juden im Heiligen Land auf. Papst Leo XIV. Kommt aus Chicago, hat aber auch die peruanische Staatsbürgerschaft.
Und dementsprechend wird in den USA und in Peru die Wahl von Robert Prevost zum Papst gefeiert. Das Empire State Building in New York soll zu seinen Ehren goldweiß angestrahlt werden. In Peru feiern die Menschen ihren Papa Peruano, wie sie Prevost nennen. Unsere Südamerika-Korrespondentin Anne Herberg berichtet.
Denn seine Verbindung zu dem südamerikanischen Land ist sehr eng. Nicht nur, weil er dort 20 Jahre lang tätig war. Der gebürtige US-Amerikaner Robert Prevost hat auch die peruanische Staatsbürgerschaft. Wir feiern einen historischen Moment für Peru und die Welt, sagte die Präsidentin des südamerikanischen Staates, Dina Boluarte, als sie dem neuen Papst in einer Fernsehansprache gratulierte. Prevost war Missionar in Peru, er gründete dort Pfarreien, leitete ein Priesterseminar und war in der Bischofsausbildung aktiv. 2015 ernannte ihn Papst Franziskus zum Bischof von Chiclayo.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Für den neuen Bundeskanzler Friedrich Merz geht eine turbulente Woche zu Ende. Er hat vollgepackte, ereignisreiche Tage hinter sich und auch vor sich. Einen Kanzler-Crashkurs nennt unsere Hauptstadtkorrespondentin Evi Seibert das, was da gerade alles auf Merz hereinprasselt.
Es ging ja nicht so flott los wie geplant mit der Kanzlerwahl. Darum lernte Friedrich Merz gleich viele Dinge im Kanzlerleben auf einmal. Erstens, ein Kanzler muss hart im Nehmen sein. Die Niederlage im ersten Wahlgang war schon ein harter Brocken. Zweitens, ein Kanzler kriegt nicht viel Schlaf, denn durch die verpatzte Wahl verschob sich alles um viele Stunden nach hinten. Erst spät nachts gab es die erste Kabinettssitzung, frühmorgens ging es gleich weiter nach Frankreich. Da blieb nicht viel Zeit für Schlaf. Drittens, nicht alle Gastgeber freuen sich gleichermaßen über Kanzlerbesuch. Emmanuel Macron fiel Merz um den Hals, der Pole Tusk zeigte sich eher verschnupft wegen der angekündigten Grenzkontrollen. Und auch gestern Abend gab es dann keinen frühen Büroschluss für den Kanzler. Er musste noch mit Präsident Trump in den USA telefonieren. Der hat ihn nach Amerika eingeladen und auch das gehört zum Kanzlerjob. Mal schnell in ferne Länder fliegen, reden und gleich wieder zurück. Immerhin gibt's im Kanzlerflieger ein Bett.
Und aus Berlin heißt es, Trump und Merz hätten bei dem Telefonat eine enge Zusammenarbeit vereinbart, mit dem Ziel, dass der Krieg Russlands gegen die Ukraine endet. Zudem seien sich beide darüber einig, die Handelsstreitigkeiten schnell beilegen zu wollen. Torben Müller berichtet.
Merz teile die Forderung Trumps, dass der Krieg schnell beendet werden müsse, hieß es in der Erklärung der Bundesregierung. Russland müsse einem Waffenstillstand zustimmen, um Raum für Verhandlungen zu schaffen. Trump habe zugesagt, die deutschen Bemühungen nachdrücklich zu unterstützen, gemeinsam mit Frankreich, Großbritannien, Polen und den anderen europäischen Partnern einen dauerhaften Frieden anzustreben. Zugleich hat Merz den Angaben zufolge dafür plädiert, dass sich die EU und die USA auf den Abbau aller Zölle einigen sollten. Beide haben demnach außerdem einen engen Austausch vereinbart und wechselseitige Besuche in den USA und in Deutschland angekündigt.
Der Konflikt zwischen Pakistan und Indien spitzt sich weiter zu. Pakistan hat möglicherweise mehrere militärische Einrichtungen im indischen Teil der umstrittenen Region Kaschmir angegriffen. Das hat der Verteidigungsstab der indischen Armee mitgeteilt. Pakistan weist das dagegen zurück. Unser Korrespondent Peter Hornung berichtet aus Neu-Delhi.
Am dunklen Nachthimmel über Jammu waren leuchtende Punkte zu sehen, dann Blitze, Explosionen. Die Flugabwehr der indischen Armee war aktiv, das zeigen Fernsehbilder. Die pakistanische Armee griff die indische 500.000 Einwohnerstadt an. Mit Raketen und Drohnen, heißt es vom indischen Militär. Ziel seien offenbar mehrere Einrichtungen der indischen Armee gewesen. Die Angriffe seien schnell und erfolgreich abgewehrt worden, so ein Armeesprecher. Pakistan hatte schon in der vergangenen Nacht Militäreinrichtungen in 15 indischen Städten in Grenznähe attackiert.
Die EU-Kommission ruft die neue Bundesregierung dazu auf, sich bei Grenzkontrollen eng mit den deutschen Nachbarländern abzustimmen. Grundsätzlich sei die Wiedereinführung vorübergehender Kontrollen möglich, heißt es, aber nur unter bestimmten Bedingungen. Der neue Bundesinnenminister Dobrindt von der CSU hatte schärfere Regeln für die Grenzkontrollen angewiesen. Erste Nachbarländer Deutschlands hatten zuvor bereits Kritik am Vorgehen Berlins geäußert. Die Bundesländer fordern vom neuen Bundesverkehrsminister Schnieder von der CDU, etwas gegen die Abwanderung von Fluggesellschaften zu tun. Die Rheinische Post zitiert einen Bericht der Verkehrsministerkonferenz der Länder. Demnach fordern diese, dass die Luftverkehrssteuer sowie Gebühren für Luftsicherheit und Flugsicherung gesenkt werden. Der Arbeitskreis Luftverkehr bemängelt, Deutschland werde als Flugziel wegen der hohen Kosten immer mehr gemieden. Der FC Chelsea und Betis Sevilla werden das Endspiel der Fußball Conference League bestreiten. Sevilla und der AC Florenz trennten sich gestern 2:2. Chelsea gewann mit 1:0 gegen Djurgården aus Schweden. Das Endspiel der Conference League findet dann am 28. Mai im polnischen Breslau statt.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute scheint vielerorts die Sonne, nach Süden hin gibt's noch dichtere Wolken. Die Temperaturen erreichen heute maximal 11 Grad im Allgäu und bis zu 20 Grad an Rhein, Mosel, Lahn und Ahr. Am Wochenende ist's auch häufig sonnig und es wird wärmer. Zum Sonntag hin kann es entlang des Rheins bis zu 25 Grad warm werden.
SWR aktuell. Hintergrund.
Der amerikanische Adler gegen den chinesischen Panda. Die USA und China liefern sich seit Jahren einen globalen Machtkampf. Der läuft in vielen Feldern, ob bei Wirtschaft, Technologie oder Militär. Und darüber sprechen wir diese Woche jeden Tag hier in SWR aktuell. Zum Ende unserer Serie schauen wir heute nochmal ganz grundsätzlich auf den Wettbewerb der beiden Systeme. Da geht es um viel mehr als die Frage Autokratie gegen Demokratie, wobei man sich da in den USA mittlerweile auch nicht mehr so sicher sein kann. Wie beide Staaten politische Macht ausüben, darüber habe ich mit Bernhard Bartsch gesprochen. Er ist Leiter für externe Beziehungen beim Mercator Institute for China Studies, kurz MERICS. Herr Bartsch, die USA haben ihre internationale Präsenz ja lange damit begründet, dass sie für Demokratie und Menschenrechte eintreten, also für die eigenen Werte. Hat China auch diesen starken Anspruch, das eigene System weltweit durchzusetzen?
China stellt sich heute dar als die Führungsmacht des globalen Südens. Mit Demokratie in unserem Sinne kann China natürlich gar nichts anfangen. Davon hat sich China lange distanziert. Dann hat es angefangen, darüber zu reden, dass es eigentlich auch demokratisch und viel demokratischer sei. Das ist natürlich in unserer Vorstellung, wie das politische System funktioniert, überhaupt nicht begründet. Aber was Chinas großes Narrativ ist, ist, dass die Welt eigentlich ungerecht von den USA und den Europäern gestaltet ist mit Regeln, die den Interessen der großen Mehrheit der Weltbevölkerung eigentlich nicht entsprechen und dass China sich an die Spitze einer Entwicklung stellt, die eben den globalen Süden und die Entwicklungs- und Schwellenländer ernster nimmt und neue Regeln für die schafft.
Aber will man dann nur internationale Regeln schaffen und eine Vorherrschaft anstreben? Oder geht es auch darum, dass man auch in den Ländern, mit denen man zusammenarbeitet, die im eigenen Einfluss sind, das eigene System, das eigene politische System durchsetzt?
China hat nicht direkt die Ambition, sein politisches System anderen überzustülpen. Für China geht es auch um Großmachtpolitik. Und da ist eben die Öffnung, die sich für China bietet, dass es ganz viele nicht demokratische Systeme gibt auf der Welt, die sich mit dem amerikanischen Anspruch überhaupt nicht identifizieren konnten und die durch Chinas Erfolg und auch durch Chinas Macht ein Gegenbeispiel bekommen haben, dass das, was sich nach dem Ende des Kalten Krieges so als eine gewisse Naturgesetz eine Zeit lang dargestellt hat, dass die Entwicklung in Richtung Demokratie und offene Märkte, Rechtsstaat und so, dass das die Entwicklung ist, die jedes Land notwendigerweise irgendwann nehmen muss, dass das gar nicht so sein muss, denn China hat ein Gegenmodell dafür.
Nun zeigt ja auch US-Präsident Trump autoritäre Züge. Er regiert gerne mit Dekreten, ohne den Kongress einzubeziehen. Verwischen da nicht die Unterschiede zwischen den Systemen immer mehr?
Aus unserer Sicht ist das leider so und das ist für China natürlich ein Fest. China ist seit langem damit beschäftigt, dem Rest der Welt zu erzählen, dass der Westen absteigen wird und dass der Osten aufsteigen wird und dass China unsere Zweideutigkeiten und die Fehler in unserem System uns lange vorführt, ist etwas, was sehr gut funktioniert. Und jetzt zu zeigen, wie das amerikanische System in einer Verfassungskrise plötzlich steckt, ist natürlich Wasser auf Chinas Propagandamühlen.
Wie sollte sich denn Europa in diesem Wettkampf positionieren?
Bis vor wenigen Monaten haben wir geglaubt, dass wir ganz klar auf amerikanischer Seite stehen. Das ist jetzt nicht mehr so. Die Option für Europa ist, selber stark zu werden. Da ist ein Vorteil, den wir haben, den ganz, ganz viele Mittelmächte nicht haben, dass es schon einen Zusammenschluss gibt, in dem man agieren kann und den man ausgestalten kann. Und das ist ja auch das große Programm der neuen Bundesregierung, wenn es denn von der Theorie umgesetzt wird. Und das ist das Bestreben in Brüssel. Das hat all die Probleme, die wir kennen, nach wie vor, aber das ist die große Chance für Europa, eben ein echter eigener Machtblock zu werden und nicht nur hin und her gezogen zu sein von den Großmächten.
Sagt Bernhard Bartsch vom Mercator Institute for China Studies, kurz MERICS.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Wir haben vorhin schon über das Telefonat von Bundeskanzler Merz mit US-Präsident Trump berichtet. Heute bricht Merz zu seiner zweiten Auslandsreise im Amt auf. Er wird in Brüssel erwartet. Was bei seinem Besuch dort alles auf dem Programm steht, fasst Jakob Mayer zusammen.
Friedrich Merz hat die Europapolitik zu einem Schwerpunkt seiner Kanzlerschaft erklärt. Bei seinem ersten Besuch in Brüssel seit der Amtsübernahme wird er das Bekenntnis zur engen Zusammenarbeit in EU und NATO bekräftigen. Denn nach Ansicht des Bundeskanzlers lassen sich wichtige Vorhaben nur gemeinsam mit den Partnern umsetzen. Merz will Europas Verteidigungsfähigkeit stärken, Bürokratie abbauen und ein so wörtlich besseres Gleichgewicht zwischen Klimaschutz und Industriepolitik herstellen, sowie irreguläre Migration drastisch einschränken. Darum geht es in den Gesprächen, die der Bundeskanzler am Vormittag mit EU-Ratspräsident Antonio Costa und Kommissionschefin Ursula von der Leyen führt. Am frühen Nachmittag trifft der NATO-Generalsekretär Mark Rutte.
Gestern wurde in Deutschland und vielen anderen Ländern dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa vor 80 Jahren gedacht. Während hier der 8. Mai als Stichtag gilt, erinnert man in Russland traditionell einen Tag später an den Sieg über Nazi-Deutschland, also heute am 9. Mai. Die Militärparade dazu heute in Moskau wird vor allem eine große Propagandashow mit einer klaren Botschaft, berichtet Björn Blaschke.
Mehrere russische Zeitungen haben davon berichtet. Bei der Parade zum 80. Tag des Sieges über Nazi-Deutschland solle heute auf dem Roten Platz auch sogenannte Trophäentechnik gezeigt werden. Kampfpanzer aus beispielsweise Deutschland oder den USA, erbeutet von russischen Einheiten im Krieg in der Ukraine. Trophäen in einer Reihe mit russischen Tanks, Raketen und 10.000 Soldaten, auch aus mit Russland befreundeten Ländern? Klar ist, dass Moskaus Propaganda immer wieder versucht, eine Parallele zu ziehen. Vor 80 Jahren besiegte die Sowjetunion das deutsche Nazi-Regime. Heute wolle Russland den Sieg über das vom Kreml so diffamierte ukrainische Nazi-Regime erringen. Etwa 30 Staats- und Regierungschefs, unter anderem aus China, Ägypten und Serbien, werden zu diesem Schauspiel erwartet.
In Chemnitz beginnt am Nachmittag der Bundesparteitag der Linken. Nach ihrem guten Abschneiden bei der Bundestagswahl sollen die nächsten inhaltlichen Ziele abgesteckt werden. Unser Hauptstadtkorrespondent Mario Kubina berichtet.
Wir sind die Hoffnung, so lautet der Titel des Leitantrags, den die Parteispitze zur Abstimmung stellt. Darin findet man Wahlkampfschlager der Linken, wie die Forderung nach einem bundesweiten Mietendeckel. Aber auch Konzepte, wie die Partei auf Dauer mit ihren Themen durchdringen will. Ob in Online-Netzwerken oder bei Haustürgesprächen. Pünktlich zum Parteitag meldet die Linke einen neuen Rekord. Mehr als 110.000 Mitglieder haben die Sozialisten inzwischen. Damit hat sich ihre Zahl innerhalb weniger Monate verdoppelt.
In der Fußball-Bundesliga beginnt heute der vorletzte Spieltag der Saison. Im Abendspiel ist die TSG 1899 Hoffenheim zu Gast beim VfL Wolfsburg. Dabei können die Hoffenheimer aus eigener Kraft den Klassenerhalt schaffen. Dafür benötigt der Tabellen-15. Allerdings einen Sieg. Ebenfalls am Abend wird in Berlin der Deutsche Filmpreis vergeben. Die meisten Nominierungen hat dabei der Thriller September 5 von Regisseur Tim Fehlbaum. Darin geht es um das Olympia-Attentat 1972 in München. Ins Rennen um die Goldene Lola für den besten Spielfilm gehen unter anderem auch das Biopic In Liebe, Eure Hilde und das Drama Die Saat des heiligen Feigenbaums, das bereits für den Oscar als bester internationaler Film nominiert war. Heute startet wieder die beliebte Frühlingsaktion Stunde der Gartenvögel. Im vergangenen Jahr haben fast 60.000 Menschen mitgemacht und die Sichtung von 1,2 Millionen Vögeln an den Naturschutzbund NABU gemeldet. Janina Schreiber aus unserer Umweltredaktion erklärt, wie man bei der Aktion mitmachen kann.
Wer daran teilnehmen will, kann sich auf den Balkon, in den Garten oder einfach in den Park setzen und für eine Stunde lang zählen, wie viele Vögel zu sehen sind. Zwar stehen im Mittelpunkt der Aktion nach Angaben des NABU vor allem weit verbreitete Vogelarten, Sperlinge, Blau- und Kohlmeisen, doch der Umweltverband ruft dazu auf, besonderes Augenmerk in diesem Jahr auf Schwalben zu legen. Im vergangenen Herbst seien viele Tiere wegen anhaltenden Starkregens verhungert oder erfroren. Nach den, Zitat, dramatischen Verlusten wolle man nun wissen, wo, wie viele Mehl- und Rauchschwalben leben.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.